Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Eine herrliche Komödie, die mitten im Kunstbetrieb spielt, so könnte man Christoph Magnussons neuen Roman ganz kurz beschreiben. Im Mittelpunkt dieses Buchs steht ein berühmter Maler, K.D. Pratz. Der lebt seit langem auf einer Burg im Rheingau und jetzt soll in Frankfurt einen eigenen Museumsbau bekommen. Aber der Förderverein des Museums Wendevogel muss noch zustimmen, also geht die nächste Exkursion auf diese Burg. Und dieser Zusammenprall von Kunstinteressierten und dem Künstler ist wirklich ein großer Spaß, muss ich sagen, aber es stecken auch tatsächlich viele interessante Fragen über unsere Zeit und über die Kunst darin. Und ich freue mich, dass Christoph Magnusson jetzt hier ist. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, Frau Gerg, guten Morgen.
Sie haben ja mal Kirchenmusik studiert, Sie haben schon wirklich einige Texte veröffentlicht, Romane, ein sehr erfolgreiches Theaterstück, was an über 100 Bühnen gelaufen ist. Sie übersetzen aus dem Isländischen, da haben Sie familiäre Wurzeln hin. Was hat Sie denn jetzt da in diesen Kunstbetrieb gezogen?
Ja, das sind eigentlich Erfahrungen, die ich also in den letzten, ja sicherlich 20 Jahren gesammelt habe, eigentlich in Museen. Also es hat mich immer wieder fasziniert, wie da auf der einen Seite diese großen Künstler und Künstlerinnen-Persönlichkeiten sind, also diese riesigen Egos, kompromisslos, und auf der anderen Seite dann ja dieses doch recht gediegene bürgerliche Publikum, was sich das dann alles so anschaut. Also Leute, die eigentlich aus einer Welt kommen, wo man ohne Kompromiss eigentlich überhaupt nicht weiterkommt, und dachte, das ist eigentlich unglaublich spannend, also was dann jeden Tag in so Museen, also für Gegensätze aufeinanderprallen. Ich habe das zuletzt gesehen, das ist auch schon ein paar Monate her, in der Berlinischen Galerie war von der Künstlerin Dorothy Janone eine Ausstellung, und also wirklich auch zum Teil sehr, sehr drastische Darstellungen von Sexualität, und davor stehen dann diese gediegenen Paare und gucken sich das an und haben noch so den Audioguide und so und finden das alles mal unglaublich interessant. Und das hat mich wirklich daran seit Jahren fasziniert, also dieser Zusammenprall von der gediegenen bürgerlichen Welt und diesen Extremen, die weiterhin ja viele Künstler und Künstlerinnen vertreten.
Also ich muss sagen, Sie haben da wirklich auch ganz tolle Figuren geschaffen in diesem Förderverein. Da ist das pensionierte Pastoren-Ehepaar, die eben genau das machen, die Interpretation, das kritische Bewusstsein vertreten. Die Mutter des Erzählers ist Psychologin, sie ist die Vorsitzende des Fördervereins und versucht dann auch immer dieses Psychologische da noch mit reinzubringen. Der Museumschef ist auch, finde ich, eine echt gelungen. Ja, und wenn die diskutieren und man liest diese Dialoge von ihnen, dann hat man so das Gefühl, man ist da so mittendrin und ist dabei, wie in einer Komödie. Wo haben Sie das so abgelauscht, dass das so genau den Ton trifft?
Also das ist, also ich bin jetzt nicht inkognito in einen Förderverein eingetreten.
Mitstenografiert. Also
das jetzt nicht. Ich kriege interessanterweise jetzt Einladungen von einigen Fördervereinen, ob ich jetzt beitreten will. Insofern fühlen die sich offenbar auch jetzt nicht zu arg durch den Kakao gezogen.
Sie waren nicht von einer Vernissage zur nächsten.
Doch, das schon. Aber wirklich immer nur so als Zaungast. Und was mich hieran eben auch wirklich interessiert hat, es gibt ja nun eigentlich viele Künstlerromane, aber einen Roman wirklich über diese Kunstbegeisterung von diesen Kunstfans, das habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Und das hat mich wirklich interessiert, weil ich wollte die ja nicht so nur so parodieren oder sowas, sondern ich finde es ja eigentlich eine tolle Sache, dass sich so viele Leute für Kunst interessieren. Und gerade diese Chefin von dem Förderverein, diese Psychologin, das ist ja auch eine Frau, also für sie ist das der Lebensinhalt neben ihrem Beruf und ihrem Sohn, wirklich dieses Kunst sehen, über Kunst nachdenken, über Kunst lesen und sich auch davon immer wieder herausfordern lassen. Also vielleicht noch so ein ja aus den 70er Jahre kommendes Nachdenken über Kunst, dass man sagt, nein, man möchte herausgefordert werden in seinen Rezeptionsgewohnheiten und immer wieder neu anfangen zu denken, und das da hat sich, glaube ich, auch was verändert. Aber eigentlich ist das ja wahnsinnig toll, dass es so viele Leute gibt. Das heißt, ich wollte die jetzt nicht
persiflieren. Nee, das machen sie auch nicht. Also ich finde, das ist extrem witzig, aber sie machen sich überhaupt nicht darüber lustig. Aber was ja schon im Raum steht, ist, dass dieser Künstler, der K.D. Pratz, da gibt es ja wüste Szenen dann zwischen diesem Förderverein und ihm. Und er natürlich sagt, für sie ist das hier quasi die Wochenendunterhaltung, und sie polieren ihr Ego auf durch diesen Konsum von Kunst, und für ihn ist das aber ja sein Leben. Er wirft ja alles in die Waagschale. Und diese Diskrepanz, auf die gibt es ja auch keine Antwort, oder?
Nö, eine Antwort gibt es darauf nicht, aber trotzdem kann man ja dann diesem Konflikt hinterher spüren und einfach gucken, was dieser Konflikt genau bedeutet. Damit ist ja schon mal eigentlich viel, viel geholfen, wenn man jetzt Konflikte nicht unbedingt lösen will, sondern erstmal einfach tiefer einsteigt und sieht, wo kommt das her. Und man muss auch fairerweise sagen, dieser Künstler poliert sein Ego auch ganz schön
natürlich,
auf damit. Das ist ja auch das Verrückte, diese beiden Welten, die bürgerlichen Kunstfans und die Großkünstler, die brauchen einander ja. Und das ist ja auch wieder eigentlich was ganz Interessantes an der Kunst, dass da zwei verschiedene Welten zusammenkommen, die sehr unterschiedlich sind, aber doch ohne einander nicht können. Und ja, da war es mir natürlich auch wichtig, was das für viele tolle, humorvolle Auswirkungen haben kann. Und da habe ich schon dann auch so ein bisschen recherchiert und einfach Freunde gefragt, die in Museen arbeiten, die Kunsthistoriker sind und sowas. Das ist natürlich eine Welt, die auch schon eine unglaubliche Komik in sich drin hat.
Sie haben ja da auch wirklich lustige, tolle Szenen. Zum Beispiel der Künstler, der will dann gar nicht mit denen zum mittelalterlichen Altar fahren, sondern führt die in eine Bäckerei, die er für total authentisch hält. Da wird seit 200 Jahren noch echtes Brot gebacken, aber da stehen dann schon so bärtige Hipster und arbeiten da und fotografieren alles für Instagram. Also dieses Authentische, was ja in der Kunst auch so ein wichtiger Begriff ist, wonach ja dieser Förderverein auch giert, jetzt mal diesen echten Künstler zu sehen, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Chimäre.
Ja, aber dieser Malerfürst, dieser Kadi Pratz, der kann natürlich diese ganzen Sachen, die nicht in sein Weltbild passen, hervorragend ausblenden. Also da stehen die im Hintergrund und fotografieren die Törtchen für Instagram und er sagt nur, hier hätte schon Goethe sein Brot kaufen können, weil die eben dann, was die schon seit 1820 gibt. Und das ist, glaube ich, für diese Persönlichkeit dieses Künstlers sehr wichtig. Der bastelt sich seine Welt halt so zurecht, wie er will. Der ist eben auf dieser Burg jetzt schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger isoliert und verbringt die ganze Zeit mit Malen und mit die moderne Welt schlimm finden. Das heißt, das ist natürlich auch so ein Beispiel für eine gewisse Generation von jetzt, ich würde mal sagen, hauptsächlich männlichen Intellektuellen, die jetzt vielleicht so 70 sind oder älter und die natürlich dauernd den Kulturverfall hinter jeder Ecke sehen. Und am schlimmsten ist natürlich das Internet. Und so jemand ist natürlich auch dieser Kadi Pratz. Und das ist natürlich wiederum auch eine Sache, die auch natürlich eine große Komik hat, also dieses Schlimmfinden von allem. Aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was unsere Kultur schon auch sehr geprägt hat. Also einfach diese Form von Nörgelei, die dann viele Leute automatisch schon für Intellektualität halten und für kritisches Bewusstsein. Dabei ist es erstmal nur ein automatisches Schlimmfinden von allem Neuen.
Jetzt kommen ja auch viele reale Bezüge im Buch vor. Es gibt natürlich diese echten Orte, aber es gibt auch einzelne Figuren. Kadi Pratz war in Ihrem Buch mal mit Marina Abramović zusammen. Hatten Sie denn auch einen realen Künstler vor Augen oder verraten Sie mir das nicht?
Ich hatte keinen vor Augen. Also sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt hier verraten. Aber es ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Typen, die es eben gibt. Und das sind gar nicht auch mal nur so Künstler. Also mir fallen da auch Verleger ein aus dieser Generation, Galeristen. Also eigentlich dieser Typus des Großkünstlers, der hat mich eigentlich interessiert. Also es steht da jetzt keine einzige konkrete Person dahinter.
Aber Sie haben schon auch tolle Werke beschrieben. Also ich muss sagen, ich würde zum Beispiel diese zwei großformatigen Frauenbilder, die in der Winzerei beguckt werden dann von diesem Förderverein, die würde ich wirklich gerne sehen. Haben Sie sich da so einen richtigen Werkkosmos ausgedacht zu diesem Künstler? Haben Sie gemalt auch zu Hause?
Gemalt habe ich nicht. Ich kann leider absolut nicht malen, aber es hat mir natürlich schon Spaß gemacht, mit diese ganzen Bilder auszudenken, die der im Kopf hat. Also es gibt ja auch ein Bild, der Malerfürst vom Universum aus betrachtet, eine riesige weiße Leinwand mit einem ganz, ganz kleinen schwarzen Punkt. Oder eben diese Frauenbilder, die Sie ansprechen, wobei das natürlich Frauenbild da auch wieder so doppeldeutig gemeint ist, weil natürlich auch zu dieser Form von älterem männlichen Künstler auch ein gewisses Frauenbild gehört. Und das prallt natürlich dann wiederum auf die Vorsitzende von diesem Förderverein, die Psychologin, die eben auch in den 70er Jahren sozialisiert ist, aber natürlich sehr feministisch und das eigentlich sehr, sehr problematisch finden müsste, was der macht, aber gleichzeitig so eine große Faszination hat für diese Form von Großkünstler. Und das ist eine Sache. Ich sehe das auch in meiner Familie ganz oft. Also so, wenn ich so an meine Mutter denke oder an meine Tante, das sind feministisch sozialisierte Frauen, aber auf der anderen Seite sind es eben, finde ich, also so diese ganzen Klaus Peimann und Peter Zadek und so, die begeistern sich natürlich für diese ganzen großen Männer in der Kunst. Und das ist natürlich auch ein gewisser Widerspruch, aus dem in dem Roman eine gewisse Gesellschaftsanalyse kommt und natürlich auch wieder eine Menge Potenzial für komische Szenen.
Und ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende geht es quasi, läuft es darauf hinaus, dass wenn man auch die Kunst zerstört oder irgendwas damit macht, wenn man so einen gewissen Status erreicht hat, kann man eigentlich machen, was man will, es wird immer noch wertvoller. Ging es Ihnen auch darum, das zu zeigen, dass dieser Kunstbetrieb auch irgendwie so ein Selbstläufer-Ding ist?
Ah, das war mir eigentlich gar nicht. Also so, ich finde es interessant, es wird jetzt manchmal so wahrgenommen als eine große Kritik am Kunstbetrieb. Das finde ich interessant, dass es diese Wahrnehmung gibt. Das war mir jetzt aber während des Schreibens gar nicht so wichtig, weil ich wollte nichts anprangern. Ich wollte wirklich gucken, was treibt diese Menschen um und was passiert da. Das hatte jetzt so, ich will auch nicht zu viel verraten, das hatte gewisse Konsequenzen. Aber ich finde es jetzt interessant, einfach so bei dem, was ich bis jetzt höre an Reaktionen zu dem Buch, dass manche das deswegen für einen unglaublich menschenfreundlichen, eine Buchhändlerin hat gesagt, kulturoptimistischen Roman. Auf der anderen Seite gibt es manche, die es auch wiederum als sehr scharfzüngige Satire sehen. Also offenbar zwei komplett unterschiedliche Lesarten. Und das finde ich natürlich immer wunderbar, wenn so ein Buch neu erscheint und ich hatte im Kopf eine Version davon, wie man das lesen könnte. Und dann kommen auf einmal ganz andere Leute, die das Buch ganz anders lesen.
Auf jeden Fall macht es riesig Spaß, Ihr Buch zu lesen, Christoph Magnus. Und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Und der Roman Ein Mann der Kunst ist beim Verlag Antje Kunstmann erschienen. 240 Seiten hat er und kostet 22 €. Und es gibt auch eine Hörbuchfassung dazu.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Heute ein bissig poetischer Blick auf aktuelle Politik, in diesem Fall auf die politischen Verfilzungen im Libanon von Norbert Hummelt.
Sägewespen. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Psalm 104. Die Sägewespe war's, die am Morgen des 4. August im Hafen von Beirut das Unglück auslöste. Ihre Larven wurden nicht mehr satt von den Nadeln der Libanon-Zedern, sie wollten jetzt Ammoniumnitrat. Ich denke manchmal noch an die Corniche, wie dunstig es die ganzen Tage über war. Es war so schwer, das Meer zu sehen, wenn man so nah an seinem Ufer stand. Das Almasa schmeckte wie ein weitgereistes Kölsch, und wenn beim Essen Salz fehlte, was vorkam, griff man nach dem Streuer, und heraus rieselte Ammoniumnitrat, naturbelassen, ohne Rieselhilfe. Im Hotelfernseher lief die Tour de France, Jan Ulrich hinter Bjarne Ries, die dürren Katzen, die uns um die Beine strichen, um jeden Tisch, von dem ein Brocken fiel, ein Brocken von Ammoniumnitrat. Einmal abends eine Party, man fuhr uns mit dem Jeep hinauf, ein fast schon kühles Lüftchen wehte da im Garten, man sah das Meer, es war von oben sehr gut sichtbar, und manche schnupften so an weißes Zeug, ich nehme an, Ammoniumnitrat. Und an die Löcher in den Häuserwänden kann ich mich erinnern, wenn man von Süden, vom Flughafen kam. Sie hatten kürzlich wieder bombardiert, so hieß es. Pro Stunde 10 Minuten blieb der Strom weg, das war normal. Denn sie hatten ein E-Werk getroffen. Das war natürlich auch die Sägewespe. Damals aßen sie noch Strom. Und wie wir zu den Zedern fuhren, die standen hoch im Libanongebirge, wie man hinabsah in die Beka-Ebene, die da grünte, wo Baalbek lange schon in Trümmern lag. Dort war vor Zeiten eine Explosion gewesen und Berge von Ammoniumnitrat. Das glänzte weiß, denn darauf schien die Sonne. Und die Bäume des Herrn, sie tranken sich vor unseren Augen satt. Jetzt trinken sie Ammoniumnitrat.
Der Schriftsteller Norbert Hummelt mit seinem lyrischen Tageskommentar zu den aktuellen Ereignissen im Libanon. In Belarus gehen Tausende auf die Straße und protestieren gegen die Wiederwahl von Alexander Lukaschenko, der als einer der letzten Diktatoren Europas gilt. Die Polizei geht mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Heute Nacht kam einer der Protestierenden ums Leben und eine der Oppositionsführerinnen ist nach Litauen geflohen. Wie Kulturschaffende die Situation im Land erleben, darüber möchte ich mit Irina Herasimowitsch sprechen. Sie ist Übersetzerin und Kulturvermittlerin und ich erreiche sie in Belarus auf dem Land. Guten Morgen, Frau Herasimovic.
Guten Morgen.
Heute Nacht, ich habe es schon gesagt, starb einer der Demonstranten. Tausende wurden schon in der ersten Nacht verhaftet. Wie erleben Sie die Lage seit der Wahl?
Man spricht hier vom Bürgerkrieg und ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz unbegründet. Das ist natürlich sehr beängstigend und sehr beunruhigend. Und ich muss heute nach Minsk fahren. Ich habe immer noch kein Internet. Ein Mann schwer verletzt worden war, das habe ich gestern gerade noch erfahren, weil ich einige russische Seiten öffnen konnte. Heute geht es nicht mehr. Also einiges erfahre ich jetzt von Ihnen. Und wenn man so abgeschottet ist, auch keine Informationen bekommt und nicht immer die Freunde erreichen kann in Minsk. Das ist schon sehr, sehr beklemmend.
Das heißt, das Internet ist komplett lahmgelegt?
Im Moment ja, ich habe kein Internet in meinem Handy und seit heute Morgen außerdem noch einen Stromausfall.
Sie haben gesagt, das ist hat für Sie etwas von einem Bürgerkrieg. Kann man denn richtig definieren, wer da gegen wen vorgeht?
Vor allem im Zentrum von diesem Bürgerkrieg, das ist nicht nur meine Bezeichnung, das ist das, was ich höre aus der Umgebung, sind die Sicherheitskräfte, die Soldaten, die Sondereinsatztruppen und das sind ja auch Belarussen. Ne? Und die Menschen, die auf die Straße gehen, um Nein zu sagen, weil sie das nicht mehr wollen. Und auf jeden Fall ist die Situation so, dass sehr, sehr viele eine Wende wollen, auch wenn sie nicht unbedingt jetzt auf die Straße gehen. Sie versuchen dann auch mit anderen Mitteln zu kämpfen. Zum Beispiel, sehr viele sind in diesem Jahr zu den Wahlen gegangen, was früher nicht der Fall war. Auch diejenigen, die früher sich als unpolitisch gesehen haben, die haben es gewagt, in diesem Jahr sichtbar zu werden. Und das ist etwas, was mir auch Hoffnung macht. Weil ich glaube, das ist schon der erste Schritt zur Demokratie, dass die Menschen es wagen, sichtbar zu werden und über ihre Sorgen so offen wie möglich zu sprechen. Das ist etwas, was eigentlich aus den Protesten im Jahr 2017 ich auch kenne. Ich habe damals eine deutsche Journalistin als Dolmetscherin begleitet und da haben wir mit den Menschen gesprochen und ich hatte das Gefühl, sie stehen da nicht für irgendwelche abstrakte Ideen, sie stehen da für ihre letzte Würde. Sie stehen da, weil sie würdig leben wollen, was die Situation im Land ihnen nicht erlaubt. Und das sehe ich jetzt fortgesetzt.
Wie verständigen Sie sich denn im Moment überhaupt untereinander, wenn das Internet nicht geht? Wie kommunizieren Sie da mit anderen Kulturschaffenden und anderen Leuten?
Mobilfunk geht noch. Gestern Vormittag war Netz überlastet oder wie auch immer und ich konnte einige nicht sofort erreichen, aber am Abend ging es dann und heute, wir telefonieren ja jetzt auch, also es geht per Handy.
Sie sind ja auf Ihr Dorf zurückgefahren und viele sind aufs Land gegangen, viele Literaten waren im Sommer über, kurz vor der Wahl, bei dem hierzulande auch sehr bekannten belarussischen Autor Arthur Klinau. Gibt es da auch so einen Zusammenschluss? Formiert sich da so eine Art intellektuelle oder literarische Opposition?
Ja, es gibt auf jeden Fall Versuche, über die Situation nachzudenken. Das, was ich in Kap Tarun, in diesem Künstlerdorf von Arthur Klinau erlebt habe. Ich war dort auf Residenz. Arthur hat jetzt unabhängig von der politischen Situation dort Residenzen angeboten für belarussische Künstler und Literaten, damit wir diese Corona-Zeit überbrücken können. Und ich habe das als sehr vital erlebt. Und ich war 3 Wochen dort. Wir haben unter anderem auch Werbevideos für das neue Buch von Arthur Klinau gedreht, das extrem prophezeiend ist. Ich habe das Buch lektoriert. Wir waren vor einem Jahr fertig, aber die Ereignisse im Buch werden jetzt wiederholt halt in der Realität. Das ist sehr beängstigend. Und was ich erlebe in diesen Kulturkreisen, unter anderem, das sind Versuche, mal genauer zu schauen, was da vor sich hingeht. Ich habe gestern noch mit Arthur Klinau telefoniert, der unterwegs nach Minsk war, weil seine Tochter verhaftet worden ist. Und ich habe ihm erzählt, dass ich mit ihm auch sprechen werde. Und was würde er sagen, habe ich gefragt. Und er meinte, dass die Situation im Land schon reif ist, zu einer Revolution, aber man muss sehr genau schauen, mit wessen Händen diese Revolution gemacht wird, weil die Gefahr eines Anschlusses an Russland immer noch sehr groß ist.
Die Opposition, also die jetzige, unterstützen Sie also nicht? Das wären nicht die Richtigen für so eine Revolution?
Das kann ich Ihnen so genau jetzt nicht sagen. Ich habe zu Svetlana Tichanowska abgestimmt, obwohl ich da auch meine Zweifel habe. Und zum Beispiel ihre sehr schwammige Aussage zu der Krim hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sie meinte, de facto sei Krim russisch und de jure ukrainisch und quälen Sie mich nicht mehr damit mit dieser Frage, meinte sie in einem Interview. Also ich bin da schon sehr vorsichtig, aber ich habe für sie abgestimmt, weil ich diese Welle der Aufrichtigkeit unterstützen wollte. Und sie ist das Gesicht von dieser Welle, von dieser Solidarisierung, die mir viel wert ist. Und erstaunlicherweise, es gibt ja einige Wahllokale, wo Svetlana Tichanowska auch gewonnen hat, offiziell. Und unter anderem ist das Wahllokal in diesem Dorf.
Und was können wir hier tun, um sie zu unterstützen? Was soll der Westen tun? Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir einen sehr genauen Blick wünschen. Eigentlich das, was Sie jetzt gerade machen, uns befragen, uns zuhören und uns einfach nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Belarus war ja lange Zeit überhaupt außerhalb des Interessenfeldes von vielen westlichen Ländern, sage ich mal so. Und jetzt gerät das Land in das Blickfeld. Und ich würde mir wünschen, einen sehr differenzierten Blick. Ich glaube, das ist etwas, was von innen und von außen helfen kann, diese Situation möglichst sicher zu überbrücken. Ich würde sagen, in kleinen Schritten gehen, wahrscheinlich auch sehr vorsichtig, weil das auch etwas ist, was mich sehr nachdenklich macht, eben diese Euphorie, die sich entwickelt hat in den letzten Wochen, auch unter den Kulturschaffenden zum Teil. Ja, wo man sieht, dass diese schönen Bilder, diese politischen Technologien da gewinnen im Grunde genommen und nicht das politische Denken. Und ich wünschte mir, dass sich dieses sehr fundierte politische Denken im Land entwickelt und dass auch das Hinterfragen nicht fehl am Platz ist. Und dafür braucht man einfach einen sehr differenzierten Blick.
Irina Herasimowitsch, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank Ihnen auch.
Und wir möchten uns noch für die schlechte Tonqualität entschuldigen, die sicher auch mit den Einschränkungen der technischen Möglichkeiten vor Ort zusammenhängen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In Berlin diskutieren heute die AutorInnen Anke Stelling, Benjamin Quaderer und Asmus Trautsch, wie Corona ihr Leben und Schreiben beeinflusst hat.
Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber.
Musikalisch begleitet Dota Kerr die Diskussion. Sie hat gerade ein Album mit vertonten Texten von Mascha Kaleko herausgebracht.
Hell glitzern Fenster auf dem Town ziehen. Man kann sich herrlich ziellos treiben lassen. Da protzen Cafés mit dem bisschen Grün und geben sich nebst Efeu als Terrassen.
Cook Read, die musikalische Lesereihe, heute um 20 Uhr nach Voranmeldung im Akut in Berlin oder im Livestream im Netz unter akutmachtneu.de.
Ich heiße Gloria. G-L-O-R-I-A, Gloria. Und wie heißt du?
Gloria. Ich bin Berufssportler, Fußballtormann.
Anlässlich des 75. Geburtstages von Wim Wenders zeigt das erste eine Werkschau seiner Filme. Zu sehen sind auch Zusammenarbeiten mit seinem Freund Peter Handke, zum Beispiel die Angst des Tormanns beim Elfmeter von 1972 mit Arthur Braus und Erika Pluha.
Mit George war ich einmal bei einem Fußballspiel. Es hat geregnet. Beinahe hätte mich eine Plastikbierflasche am Kopf getroffen.
Die Wim Wenders Werkschau ist bis zum 14. September in der ARD-Mediathek zu finden.
Eine Linie im Schnee, eine Reihe kleiner Tiefen. Vom Waldrand herkommend verliert sie sich im Weiß.
Katrin Schumacher hat der von Judith Schalansky herausgegebenen und bei Mattes und Seitz erschienenen Naturkundenreihe ein Buch über Füchse hinzugefügt. Morgen stellt sie es mit einer weiteren Autorin der Reihe, Jutta Person, in Hamburg vor.
Er hat eine eigene Art, sich zu bewegen, die kein anderes Lebewesen mit ihm teilt. Dabei treten die Hinterpfoten über Kreuz in die Abdrücke der Vorderpfoten. Links in rechts, rechts in links, ineinander in einer Geraden. Wobei das beeindruckende Büschel an seinem Hinterteil, dieses scheinbare zu viel an Körper, zum Tariergerät wird. Die Lunte hält ihn auf Spur.
Füchse und Korallen. Katrin Schumacher und Jutta Person unternehmen Exkursionen in die Fauna und Flora. Morgen um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Hamburg. Wie üblich in diesen Zeiten erfolgt der Besuch nur nach Voranmeldung.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jetzt geht es um Sprechausdruck. Ich spreche dir einen Vokal neutral vor, also so neutral es geht. Und du sprichst auch diesen Vokal und unterlegst ihn oder füllst ihn mit einer Stimmung. Ja? A.
A.
O.
O.
I.
I.
He.
Hey.
Ui.
Ui.
Au.
Au.
Ei.
Ei.
Der Filterkaffee kommt wieder. Diese schrecklich deutsche Plörre ist auf einmal wieder hip. Vom WIP bis zum Studenten trinken sie schon in der Früh. Diese schrecklich dünne Brühe. Wenn der Hipster Kellner spricht,
Espresso haben wir nicht,
dann fühlt sich das für sie so an, als wären sie ganz, ganz, ganz vorne dran.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Nichts weniger als die Geschichte des Universums vom Urknall an bis zu dem möglichen Ende beschreibt der weltbekannte Physiker Brian Greene in seinem neuen Buch Bis zum Ende der Zeit, der Mensch, das Universum und unsere Suche nach dem Sinn des Lebens. 445 Seiten hat das Werk und Gerrit Stratmann hat sie gelesen. Herr Stratmann, der Titel des Buches ist ja schon ein bisschen rätselhaft. Bis zum Ende der Zeit, wann soll das denn sein oder was für ein Zeitraum nimmt Brian Greene da in den Blick?
Das sind wirklich unfassbare Zeiträume, mit denen Brian Greene hier in seinem Buch hantiert. Zeiträume, die jede Vorstellungskraft sprengen. Er beschreibt im Kern eben wirklich den Lebenszyklus des ganzen Universums. Und wie und wann das mit dem Urknall mal angefangen hat, so vor 13 bis 14 Milliarden Jahren, davon haben die Wissenschaftler ja schon eine ziemlich konkrete Vorstellung. Aber wie und wann das alles mal enden könnte, dafür skizziert er eben so einige Möglichkeiten auf der Grundlage dessen, was die Forschung heute weiß oder eben auch noch nicht weiß. Und dabei kommen Zeiträume zum Tragen, die aus menschlicher Sicht von der Ewigkeit eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind.
Und wir Menschen sind da drin wahrscheinlich nur so eine kleine Ameise oder was nehmen wir da für einen Platz in diesem unvorstellbaren Zeitraum ein?
Ja, zeitlich gesehen ist unsere Existenz wirklich nur ein vernachlässigbar kurzer Zeitraum gewesen. Die Frage, die Brian Greene hier auch aufwirft, ist eher, warum sind wir überhaupt da? Warum leben wir und was ist das überhaupt, Leben? Ist Leben etwas Selbstverständliches? Wie konnten sich solche selbstreflektierenden Wesen, wie wir es sind, überhaupt entwickeln? Und auf, ja, es sind 350 Textseiten wirklich unbebildert, aber sehr klar argumentiert, da setzt uns Brian Greene hier auseinander, warum wir, salopp gesagt, alle sterben müssen. Und eben nicht nur wir, sondern letztendlich alles, was in diesem Universum vielleicht lebendig ist, wird irgendwann zugrunde gehen. Und diese Erkenntnis ist Ausgangspunkt von Brian Greenes Buch, das durch solche Fragestellungen natürlich auch schon eine ja, fast philosophisch-existenzialistische Perspektive bekommt. Ich fühlte mich beim Lesen so des Öfteren auf mich selbst zurückgeworfen, weil das Buch einen mit dieser nüchternen Aussicht konfrontiert, dass im Grunde das Leben selbst nur eine kurze Episode sein wird in diesem großen Kosmos.
Nüchtern, aber auch etwas deprimierend, was Sie jetzt so beschrieben haben, wenn das Leben da nur eben so eine kurze Zeit überhaupt möglich ist. Was sagt er dann? Ist es was Zufälliges oder steckt da doch noch mehr dahinter?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die meines Erachtens auch einen der faszinierendsten Aspekte dieses Buches anspricht. Brian Greene ist ein erklärter Reduktionist. Das heißt, er glaubt nicht irgendwie an Gott oder irgendeinen immateriellen Weltgeist, der jetzt diesem Universum Leben eingehaucht hätte, sondern er ist eben der festen Überzeugung, dass alles in diesem Universum ausschließlich den Gesetzen der Physik gehorcht. Und da kommen wir eben zu dem spannenden Aspekt, nämlich den Fragen, wie entstehen überhaupt solche komplexen Strukturen? Wie entsteht Leben? Wie entsteht sowas wie ein denkender Geist, der fantasiebegabt ist, der Religion, Literatur, Kunst betreibt? Und warum macht er das überhaupt? Hat das irgendeinen evolutionären Nutzen, dass wir auch trauern und Freude empfinden können? Und das alles in einem Universum, das ausschließlich physikalischen Gesetzen gehorcht. Und diesen riesigen, fächerübergreifenden Zusammenhang, weil es eben nicht nur um Physik geht in dem Buch, sondern weil er auch Themen der Biologie und der Sozial- und Geisteswissenschaften damit hereinnimmt, den skizziert er hier in diesem Buch. Und das ist ein wirklich außergewöhnliches Projekt, wie ich finde, und auch eine sehr ausgewogene und anschauliche Argumentation, die Brian Greene zu diesen Fragen hier abliefert.
Wenn da so viele andere Sichtweisen noch mit hineinkommen, die Religion, die Philosophie, haben Sie auch schon gesagt, auch unsere Gefühle, das ist also gar kein typisches Physikbuch, oder? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, es kam mir zum Teil fast vor wie so ein bisschen so ein altersweises Werk, wenn man das so sagen kann, weil Brian Greene ist auch erst 57. Aber zum einen wirft er eben so einen relativ nüchternen Blick auf Tod und Vergänglichkeit, das eben mit allen Konsequenzen, weil das Universum uns und alles, was wir sind und lieben, einfach auslöschen und vergessen wird. Zum anderen hat das Buch für mich aber auch einen sehr versöhnlichen Charakter, weil es eben Wissenschaft, Kunst, Religion auf eine Weise gleichberechtigt zusammendenkt, die man in Physikbüchern tatsächlich sonst nicht so oft findet. Und nicht zuletzt finde ich das Buch wirklich großartig, weil Brian Greene es ganz unaufgeregt auch schafft, uns einmal noch vor Augen zu führen, wie kostbar eigentlich das alles ist, was wir während unserer kurzen Existenz erleben dürfen.
Sie haben jetzt schon das Stichwort nüchterner Ton genannt. Das heißt, das kann man auch verstehen, wenn man kein Physikexperte ist. Also ist es auch so ja, für Nicht-Fachleute geeignet?
Auf jeden Fall. Er schreibt sehr anschaulich und ich will nicht sagen anekdotenreich, aber er macht so verschiedene Streifzüge und er begründet alles immer sehr gut. Ich finde es wirklich einfach so gut argumentiert, so nachvollziehbar geschrieben. Das finde ich sehr schön, gut zu lesen.
Gerrit Stratmann über das neue Buch des Physikers Brian Greene, Bis zum Ende der Zeit, der Mensch, das Universum und unsere Suche nach dem Sinn des Lebens. Übersetzt hat das Buch aus dem Englischen Sebastian Vogel. Erschienen ist es im Siedler Verlag zum Preis von 28 €.